So, dann sind wir jetzt an der Stelle, wo ich hin wollte. Wir sind in der Multimedia-Programmierung, Multimedia im Netz, Entschuldigung, aber es hört sich ein bisschen an wie Multimedia-Programmierung, weil wir eben in einem sehr programmierlastigen Teil stecken. Das wird sich im Laufe der Vorlesung so ein bisschen verändern, habe ich schon versprochen. Also die nächste Vorlesung wird schon teilweise ein bisschen weniger programmierlastig sein und die folgenden dann deutlich weniger. Aber gerade, wie gesagt, zum Anfang ist es auch interessant, mal Technologien irgendwie bereitzustellen, mit denen Sie praktisch üben können. Und das sind auch Dinge, die einfach fürs tägliche Leben total wichtig sind. Und ich habe mir jetzt eine Sache zum Thema noch gemacht, über die man sich streiten kann, ob das jetzt wirklich so ein super fortgeschrittenes Thema ist. Eigentlich sollte das mit dem Basiswissen, das Sie aus anderen Lehrveranstaltungen haben, relativ selbstverständlich sein, aber ich dachte mir, es ist trotzdem so, dass es immer häufig gebraucht wird und wenig darüber gesagt wird. Darum ist ein kleines bisschen konkrete, wirklich sehr konkrete Information, was das eigentlich bedeutet, wenn ich jetzt auf der Serverseite auf gespeicherte Daten zugreifen will, die man in der Regel nicht in der Datei ablegt, sondern vernünftigerweise in der Datenbank. Da gibt es natürlich eine eigene Lehrveranstaltung über Datenbanksysteme und in die will ich jetzt nicht eingreifen oder die wiederholen. Aber trotzdem nochmal, um sicher zu gehen, also was ist eine Datenbank eigentlich? Das ist im Prinzip natürlich eine Sammlung von Datenelementen. Das Entscheidende ist, dass die strukturiert sind, diese Datenelemente. Das heißt, man kann nicht einfach irgendwas speichern, sondern es gibt ein festes Schema, nach dem die abgelegt werden. Und sie sind vor allem dauerhaft gespeichert. Das heißt, wenn ich den Rechner runterfahre und wieder starte, dann ist so wie beim Dateisystem, sind die Daten eben fest da, das heißt, letztlich werden die auf der Festplatte abgelegt. Und es ist auch ein Mehrbenutzersystem, das heißt, es ist ein Datenpool, der für viele Benutzer gleichzeitig zur Verfügung gestellt wird. Datenbanksysteme haben da einen ganz ausgefeilten Mechanismus, auch um Benutzer davor zu schützen, dass sie sich gegenseitig ins Gehege kommen. Erstens relativ kleine Bereiche sozusagen der Daten immer zugreifbar zu machen und dort aber sicherzustellen, dass keine Inkonsistenzen entstehen, wenn mehrere Leute gleichzeitig damit arbeiten. Das Ganze ist ein aufwendiges System, das viele Aspekte hat, von der Datenablage, die eben schnelle Suche in großen Datenmengen erlauben muss, bis über diese Transaktionsmechanismen, die ich gerade gesagt habe, bis hin auch zu einer Art Benutzungsschnittstelle. Und das Ganze nennt man alles zusammen ein Datenbankmanagementsystem. Da stellt sich raus, dass das so eine Sammlung eigentlich von Programmen ist, mit denen sie es zu tun haben. Meistens ist das ein großes Paket, das man installiert, wenn man so ein Datenbanksystem installiert. Und dann hat man viele Programme, die dazugehören. Es gibt auch ganz verschiedene Typen von Datenbankmanagementsystemen. Also das dominierende heutzutage ist das relationale Datenbankmodell, das hier das an der zweiten Stelle steht. Aber es gibt eine Reihe von Systemen, die über viele Jahre beliebt und bekannt waren. Also ganz besonders zu nennen ist da das hierarchische Modell, das auch immer noch an vielen Stellen im Einsatz ist, in Legacy-Systemen. Und es gibt auch Alternativen, die durchaus nicht ganz uninteressant sind für moderne Systeme, die eine objektorientierte Zugriffsstruktur erlauben. Während man beim relationalen Modell ja immer sozusagen das Problem hat, dass man im Programmieren meistens objektorientiert programmiert und dann irgendeine Zwischenschicht braucht, die das auf das relationale Datenbankmodell abbildet. Wir betrachten jetzt natürlich relationale Datenbanken, weil die dominierend sind und dort gibt es auch eine Menge Dinge, die Sie in der Datenbankvorlesung lernen, zum Beispiel gute Unterstützung, wie ich den Datenbankschema entwerfe, sowas wie Entity-Relationship-Diagramme zum Beispiel, aus denen man ein Datenbankschema entwickeln kann. Und insbesondere gibt es da eine standardisierte Sprache, nämlich das SQL oder SQL, die strukturierte Abfragesprache, die Sie im Datenbanksystem-Vorlesung hoffentlich lernen. Was bedeutet das so, damit es überhaupt funktioniert? Also ich habe gesehen, in den Übungen ist in den Mittwochsübungen schon der praktische Einsatz so ein bisschen losgelaufen. Sie brauchen natürlich irgendwie einen Datenbankserver. Das heißt, es muss Zugriffsmöglichkeit auf so ein System bestehen. Das bedeutet de facto ein Rechner, das kann Ihr eigener Rechner sein oder kann ein fremder Rechner im Rechenzentrum sein, auf dem das Datenbanksystem installiert ist. Das bedeutet, dass da bestimmte Programme laufen, insbesondere auch wieder so ein Dämon, der die Datenbankanfragen verarbeitet. Und in diesem Programm werden logisch die Zugriffe auf die Datenbanken verwaltet. Das heißt, ein so ein Datenbankserver kann viele Datenbanken gleichzeitig beherbergen und bedienen. Das heißt, es können verschiedene Benutzer mit verschiedenen Datenbanken arbeiten, die logisch völlig voneinander getrennt sind. Oder auch die gleichen Benutzer mit zwei Datenbanken natürlich auch. Und innerhalb der jeweiligen Datenbank gibt es natürlich auch wieder verschiedene Teile. Das sind die Datenbanktabellen, nach denen das strukturiert ist. Da greifen verschiedene Systeme darauf zu, insbesondere die Administrationsprogramme. Dann Programme, die in einer beliebigen Programmiersprache geschrieben sein können, über eine Programmierschnittstelle auf die Datenbank zugreifen. Und natürlich auch andere Server. Und die Situation, die uns jetzt dann besonders interessieren wird, ist, dass hier meistens auf dem gleichen Rechner, könnte aber auch ein anderer Rechner sein, ein weiterer Server läuft, nämlich dieser PHP-Daemon zum Beispiel, also ein Apache-Webserver mit dem PHP eingebaut. Also letztlich ein Daemon, der Ihnen diese, oder ein Prozess einfach, der Ihnen die Webseite, die serverseitigen Webseiten verwaltet. Und der muss natürlich mit diesem Datenbankprozess irgendwie interagieren können. Jetzt haben wir der Einfachheit halber für die Übungen ein System im Einsatz, das wir jetzt auch hier mal kurz in der Vorlesung vorstellen. Das ist aber eben, wie gesagt, nur ein Beispielsystem, das MySQL. Der Vorteil von MySQL ist, es ist ein Open-Source-Software-System, was für die armen Unis natürlich immer gut ist und auch für arme Studenten, wenn man nichts dafür zahlen muss. Es ist absolut kein Spielzeug, also es ist ein Software-System, das stabil genug ist und umfangreich, leistungsfähig genug ist, um auch kommerzielle Projekte zu unterstützen. Es gibt viele kommerzielle Projekte, die das benutzen und naja, die URL, die ist ziemlich klar, die sich da anbietet, wo man das findet. Es ist ein Paket, wie gesagt, in dem ganz viele Sachen gleichzeitig drin sind, also unter anderem, wenn Sie das installieren, wenn man sowas installiert, ist man dann meistens auf Unix-Systemebene und dann bekommen Sie natürlich ein Verzeichnis, in dem, das heißt das BIN irgendwie, in dem Programme drin sind, Kommandozeilenprogramme zunächst mal, und das ist jetzt bloß mal ein Ausschnitt, das ist, glaube ich, noch nicht mehr ganz komplett, von dem, was dann an Programmen auf Ihrem Rechner plötzlich zusätzlich da ist. Da sind also viele Sachen gleichzeitig dabei. Eine Sache, die jetzt ganz wesentlich ist, ist dieses MySQLD, der Daemon, den Sie wahrscheinlich nicht selber aufrufen, sondern der irgendwie von einem Skript gestartet und dann im Hintergrund läuft. Aber wenn Sie dann die Prozesstabelle anschauen, wenn Sie feststellen, dass der eben im Hintergrund da ist, beziehungsweise wenn er nicht da ist, dann funktioniert Ihre Datenbank nicht. Und dann verschiedene Administrationsprogramme, jede Menge, zum Beispiel MySQL Admin. Aber insbesondere das MySQL ist hier interessant. Das ist also der Kommandozeileninterpreter sozusagen für das SQL. Und das ist das, womit man eigentlich zunächst mal in den meisten Fällen auskommt, wenn man das benutzt. Und Sie sehen viele, viele Hilfsprogramme, die für uns jetzt vielleicht nicht so furchtbar wichtig sind. Was man verstehen muss, ist, dass so ein Datenbankprozess und ein Serverprozess, also ein Webserverprozess, jetzt auf dem gleichen Rechner laufen und miteinander Daten austauschen wollen natürlich. Das heißt, es muss ein Datenstrom bestehen, wo das eine Programm was rausschreiben kann, das andere Programm kann das lesen. Und da gibt es verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Die klassische Technik dafür, gerade auf Unix-Ebene, sind die sogenannten Sockets. Sockets fühlen sich für die Programme an wie Dateien, das heißt, ich schreibe auf das Socket, das würde ich auf eine Datei schreiben, und auf der anderen Seite kann ein Prozess das lesen, als würde er aus einer Datei lesen. Die müssen natürlich entsprechend geöffnet werden, diese Sockets, und erstellen sozusagen eine bidirektionale Datenverbindung zwischen zwei Programmen, also die können in beiden Richtungen geschrieben und gelesen werden. Der Vorteil ist, dass das so ein bisschen in die ganze Dateiphilosophie integriert ist, Dateisystemphilosophie integriert ist. Das geht sogar so weit, dass Sie diese Sockets wirklich im Dateisystem finden. Das heißt, die erscheinen als Dateiname im Dateisystem. Und wenn man so ein System installiert, dann ist einer der ganz wichtigen Parameter, an denen übrigens manchmal auch die Installation von dem MySQL an rätselhaften Stellen scheitert, dass natürlich der Webserver und das Datenbanksystem sich darüber im Klaren sein müssen, wo denn dieser Socket ist, also einfach was der Dateiname ist. Und es wird über irgendwelche Konfigurationsdateien festgelegt. Ja, also bevor Sie jetzt irgendwas in der Datenbank, wenn Sie jetzt mal das überstanden haben, das zu installieren, bevor Sie irgendwas da reinlegen können, müssen Sie natürlich jetzt auch logische Schritte machen. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, was ist denn eigentlich die Information, die ich ablege? Ich habe ja gesagt, Datenbanken sind strukturiert, das heißt, ich brauche irgendwelche Schemata und das heißt, ich muss so eine Art Designschritt, so einen Entwurfsschritt machen über meine Informationsablage. Was sind die Daten? Gibt es vielleicht schon vorhandene Daten, mit die ich irgendwie auf dich aufsetzen muss, die ich vielleicht importieren muss? Insbesondere, was ist das Schema? Also, wenn Sie an eine Tabelle denken, wirklich wie eine klassische Tabelle in der Mathematik zum Beispiel oder in jedem Lehrbuch, da haben Sie diese Tabellen, wo eine Überschrift ist und darunter gleichartige Einträge in der entsprechenden Spalte zu der Überschrift. Das heißt, diese Schemata müssen Sie finden. Was sind denn die Überschriften und was sind die Datentypen, die sozusagen zu dieser Überschrift gehören? Da gibt es verschiedene Techniken. Wie gesagt, die Entity-Relationship-Technologie ist eine Möglichkeit, wo man mit einem Diagramm zuerst mal versucht, die Datenelemente, die man überhaupt hat, in seinem Anwendungsgebiet aufzuzeichnen und daraus dann die Tabellen entwirft. In vielen Fällen kann man es auch vielleicht direkt machen. Das Einzige ist, wenn Sie das mal gemacht haben und Daten da reingesteckt haben, dann kann man das natürlich noch alles ändern, aber es ist grundsätzlich ein komplexer Prozess. Das heißt, es ist ganz wesentlich, das Datenbankschema sozusagen zuerst mal richtig zu machen. Gerade in großen kommerziellen Projekten ist das oft ein Problem, dass eine Änderung genau dann als extrem aufwendig und schwerfällig gilt, wenn die erfordert, dass man das Datenbankschema ändern muss. Also das ist dann eben was, was man nicht so ganz leicht machen kann, weil man in der Regel eben den gesamten Datenbestand anfassen muss und partieren muss, was oft eben auch im laufenden Betrieb nicht so einfach geht. Also gerade je professioneller und größer die Projekte werden, umso genauer sollte man das Datenbankschema vorweg ausarbeiten. Es gibt ein paar ganz einfache Faustregeln. Die wichtigste vielleicht, die nicht bloß für Datenbankschemata gilt, ist, dass es immer eine gute Idee ist, Daten nur einmal zu speichern, also jede Information nur einmal zu speichern und keine redundante Speicherung vorzunehmen. Da könnte man jetzt schon beliebig anfangen, weiter zu erzählen, dass natürlich manchmal gerade aus Performancegründen Redundanz wieder Vorteile bringt, aber die Gefahr ist einfach, dass wenn die gleiche Information zweimal da ist, dass sie inkonsistent werden kann. Aber wie gesagt, das ist alles Datenbank-Vorlesung. Ganz konkret, wenn wir jetzt so ein SQL installiert haben, was brauchen wir denn? Also wir müssen erstens mal natürlich die Software installiert haben. Wir müssen dafür sorgen, dass der Datenbankserver läuft. Das tut er nicht von selber, sondern da brauchen Sie ein Skript oder jetzt beim macOS hier zum Beispiel gibt es so ein Kontrollfeldelement, das man dann über die Systemsteuerung dort benutzen kann, um einen Datenbankserver zu starten. Sie müssen sicherstellen, dass diese Socket Connection richtig eingestellt ist zwischen den Programmen, dass das funktioniert. Und Sie müssen Benutzeraccounts mit den richtigen Privilegien haben. Das hört sich jetzt zunächst mal einfach an, weil wir haben ja immer irgendwelche Benutzeraccounts. Aber das ist eben nicht das, was Sie sozusagen unter den Betriebssystem-Accounts verstehen, sondern es gibt Benutzeraccounts auch fürs Datenbanksystem. Da muss man also sehr vorsichtig sein. Die Datenbankbenutzer sind wieder eine eigene Kategorie sozusagen von Benutzeraccounts. Und Sie brauchen zuerst mal einen Account, das in der Lage ist, überhaupt die Datenbank anzulegen und auszuführen, in der Dämon läuft und so weiter. Und Sie brauchen dann innerhalb der Datenbank natürlich Accounts. Ja, was müssen Sie machen? Sie müssen eine Datenbank erzeugen. Das ist also, haben wir vorher gesagt, dieser Kasten, in dem dann viele Tabellen Platz haben und die einfach einen Namen hat. Eine Datenbank zu erzeugen bedeutet schon, dass Sie ganz spezielle Privilegien haben müssen. Ich habe jetzt, damit es irgendwas mit Multimedia zu tun hat, als Beispiel so eine Musikdatenbank, also Datenbank für Musikstücke jetzt auf den Folien. Ich kann auch einfach mal versuchen, Ihnen zu zeigen, was passiert, wenn Sie das einfach tun, damit man ein bisschen sieht, wie sich das anfühlt. Also das hier ist ganz einfach ein Terminal, machen wir ein bisschen den Font größer, Unix-Terminal hier. Und jetzt kann ich natürlich hier, wenn ich den Pfadnamen, meine Kommandos richtig gestellt habe, kann ich einfach MySQL sagen und bin in dem Kommando-Interpreter und könnte dann zum Beispiel an der Stelle, so ist es gemeint, create database test 2 sagen. Und schon heißt es Access Denied, das ist was, also wenn man so naiv loslegt, dann ganz schnell mal passiert. Und Sie sehen, dass hier irgendwas ist mit diesem leeren Benutzer at localhost, der jetzt irgendwie keine Datenbank kreieren darf. Also war das nicht das Richtige. Und Sie sehen, in dem Fall muss ich also schon mal irgendwas tun. Ich muss dem MySQL den richtigen Benutzer sagen. In dem Fall möchte Einfachheit halber den Standardbenutzer, Root-Benutzer von SQL. Das ist nicht der Betriebssystem-Root-Benutzer, sondern der von SQL genommen und gesagt, was sein Passwort ist. Was natürlich in dem Fall frustrierend ist, weil das schön im Klartext auf der Kommandozeile steht, weil es einfach ein Attribut für das Kommando hier ist. Und dann kann ich solche Sachen machen wie Test, was sollte es hier heißen, wie eine Datenbank kreieren. Und das, damit habe ich zunächst meine Datenbank. Ich kann allerdings so direkt noch nicht damit arbeiten. Ich muss die mir jetzt auch sozusagen zu meiner aktuellen Arbeitsdatenbank machen und sagen, dass ich die verwenden will. Was Sie vielleicht auch merken hier ist, dass es da zwei verschiedene Arten gibt, wie ich das Kommando geschrieben habe. Create Database Test 2 habe ich mit einem Strichpunkt beendet, das Use Test 2 nicht. Das ist jetzt kein Zufall, sondern das sind tatsächlich zwei ganz verschiedene Dinge, die ich da mache, weil Create Database ist tatsächlich SQL Code, das ist die standardisierte Sprache SQL und dort ist es üblich, dass die Statements mit dem Strichpunkt beendet werden, während dieses Use Test 2 ein Kommando an das MySQL Laufzeitsystem sozusagen an diesen Kommandointerpreter ist und nicht wirklich zu dem SQL gehört. Also ich will da auch nicht ins Detail weiter einsteigen, aber man sieht vielleicht an der Stelle schon, dass es so die eine oder andere Feinheit gibt, auf die man achten muss. Okay, vielleicht tun wir das Screenshot mal mit rein. Das heißt, ich kann so eine Datenbank erzeugen. Ich denke, es ist so ein bisschen klar geworden, wie das funktioniert. Ich sage, dass die Datenbank jetzt die ist, mit der ich weiter arbeiten will. So wie jetzt mit dem Use-Kommando das beschrieben ist, heißt es natürlich, ich arbeite interaktiv mit dieser Kommandozeilenschnittstelle für SQL, was vielleicht natürlich nicht die Dauerlösung sein wird, aber jetzt, um am Anfang mal einfach eine Datenbank anzulegen, in die Daten reinzubekommen, ist das keine schlechte Idee, für Übungen reicht es. Wenn Sie natürlich große Datenmengen anlegen, dann werden Sie da auch wieder Programme schreiben, die dann die Datenbank zum Beispiel füllen in irgendeiner Form. Oder Sie kriegen das eben auch wieder aus irgendwelchen Webinterfaces, die Daten. So, jetzt haben Sie eine Datenbank angelegt und wollen jetzt natürlich irgendwas mit Tabellen machen. Das heißt, Sie müssen mit SQL weiterarbeiten, Tabellen erzeugen. Und jetzt sind wir wieder mitten in dem, was Sie eigentlich aus den Datenbankvorlesungen kennen sollten. Da haben Sie bestimmt das SQL im letzten Detail dort diskutiert oder diskutieren das. Zum Beispiel Create Table. Ich will also jetzt für meine Lieder eine Tabelle machen, die heißt Song. Und da gibt es einen Code, der dann gedacht ist als der Schlüssel, als der Primärschlüssel. Es gibt einen Titel, es gibt einen Künstler, es gibt einen Komponisten und es gibt eine Laufzeit. Ist aber jetzt wirklich bloß ein Beispiel und wie gesagt, über die Details will ich mich jetzt hier nicht so weit auslassen, weil die Sprache SQL wird woanders definiert. Ich habe schon gesagt, dieser Code ist der Primary Key, den man immer für eine Datenbanktabelle definieren sollte. Das muss natürlich auch entsprechend dann in SQL definiert werden. Darüber lasse ich mich jetzt nicht mehr so weit aus. Sie müssen die Tabellen natürlich füllen mit Daten und vernünftigerweise wird es so sein, dass Sie entweder irgendwie einen Datenbestand haben, den Sie importieren, oder Sie haben eine interaktive Anwendung, kann auch eine Webanwendung sein, die das mit Daten füllt. Jetzt, um mal einfach Daten zu haben, mit denen Sie spielen können, ist es natürlich nicht verkehrt, einfach mit SQL was reinzutun. Also zum Beispiel hier mit Insert into Song Values können Sie einfach ganz konkret einen Eintrag reinschreiben, in dem jetzt alle diese Felder besetzt sind. Also das hier, bloß von der Syntax her, Adam Clayton bis The Edge, ist ein String, das ist nämlich der String für Composer. Und diese 1 ist eigentlich auch ein String, das ist der Code. Und dann kann ich tatsächlich damit auch interaktiv arbeiten, also bloß um das nochmal zu demonstrieren auch. Ich muss natürlich jetzt, wenn ich mit dieser Datenbank arbeiten will, vorher das Music heißt. Genau. Database changed und kann jetzt zum Beispiel die Tabellen mir anzeigen lassen. Describe Song. Und da sieht man jetzt wirklich eben, wie die einzelnen Zeilen definiert sind. Wie gesagt, ich habe in dem Fall, weil es so einfach ist, auch noch gar keinen Primary Key definiert. Okay, und Sie sehen, dass man da eben wirklich interaktiv mitarbeiten kann. In dem Moment, wo ich Daten eingetragen habe, kann ich natürlich auch Daten rauslesen. Also ich kann jetzt zum Beispiel einfach alles rauslesen, was drin ist. Das wird bei einer großen Datenbank natürlich unsinnig sein. Bei der kleinen, wo ich bloß 5 Zeilen eingetragen habe, kann man das sehr schön machen. Und ich kann mit SQL natürlich auch spezifische Abfragen machen. Dafür ist das wichtigste Statement eigentlich von SQL dieses Select. Bei einem Select sagen Sie, was Sie denn letztlich an Einträgen als Feldern aus Ihrer Tabelle haben wollen. Und Sie geben hinter natürlich die Tabelle an und Sie geben dahinter an, welche Bedingungen gelten soll. Und das bedeutet, können wir auch ein kleines Beispiel machen, wenn Sie jetzt hier einfach sagen, zum Beispiel Select, ja, machen wir Title, Artist from Song ohne Bedingung, dann kriegen Sie so ein Gebilde, wo Sie eben jetzt den Titel und den Künstler sozusagen in der Tabelle gelistet haben. Sie kriegen also eigentlich wieder sowas wie eine Tabelle. Das heißt, das Ergebnis ist eigentlich wieder strukturiert als ein Gebilde, das viele Zeilen hat und in den einzelnen Zeilen gibt es mehrere Felder jeweils. Also genau genommen ist es sowas wie ein zweidimensionales Array, was da rauskommt oder eigentlich eine Sammlung von Arrays. Also das eine ist ja nicht unbedingt eine fixe Reihenfolge, eine Kollektion von Zeilen und in den einzelnen Zeilen ist es sowas wie ein assoziatives Array, wo Sie sagen können, was ist denn der Titeleintrag und was ist der Künstlereintrag. Das heißt, so vom Grundverständnis her ist es so, dass wenn Sie mit der Datenbank arbeiten, die wichtigsten Statements sind natürlich die Select-Statements, dass die Ihnen diese zweidimensionale Datenstruktur zurückliefern. Ich sage das deswegen, weil wir natürlich jetzt nicht auf die Dauer mit dieser Kommandoschnittstelle arbeiten wollen, sondern wir wollen natürlich von Webseiten aus auf die Datenbank zugreifen und ganz speziell natürlich von unserem PHP aus. Das heißt, wir haben jetzt die Kombination PHP und MySQL anzuschauen. Und das bedeutet jetzt PHP-seitig, dass Sie natürlich bestimmte Erweiterungen von dem PHP brauchen. Sie brauchen Database-Extensions. Und insbesondere für die spezielle Datenbank dann meistens auch sogenannte Vendor-Specific Database Extensions, also wirklich MySQL-spezifische Extensions für PHP. Wenn Sie jetzt mit Oracle arbeiten würden, dann kann es sein, dass Sie da andere Extensions benutzen müssen als für MySQL. Ja, jetzt wollen wir natürlich genau das tun, was ich jetzt vorher gerade gemacht habe, auf diese Datenbank zugreifen und irgendwelche Werte auslesen und zwar so, dass die im Browser in der Webseite angezeigt werden. Das heißt, das Szenario ist so, auf dem Client läuft mein Browser, der Browser ruft eine PHP-Seite vom Server ab. Diese PHP-Seite enthält natürlich Scriptcode und der Scriptcode muss nun dafür sorgen, dass mit der Datenbank eine Verbindung aufgenommen wird, dass dort ein Select-Statement auf der Datenbank läuft und dass das Ergebnis in irgendeiner Art und Weise dem Client wieder mitgeteilt wird, dass der das in dem Browserfenster verarbeiten kann. Das heißt, das PHP-Programm muss jetzt genau das machen, der PHP-Dämon auf der drüberen Seite sozusagen, der Server, muss genau das machen, was wir gerade von Hand gemacht haben. Der muss sich mit die Datenbank irgendwie finden, sich mit der verbinden und dort ein Select-Statement loswerden. Das heißt, der erste Schritt ist überhaupt mal, sich mit dem Datenbankserver natürlich zu verbinden. Also es könnte ja sein, dass viele Datenbankserver laufen zum Beispiel oder dass gar keiner läuft, dann geht es natürlich nicht. Das heißt, ich muss irgendwie diese Verbindung aufbauen, wie schon gesagt, in der Regel über Sockets. Das bedeutet, dass Sie ein Kommando in PHP sozusagen zur Verfügung haben, das heißt MySQL Connect. Und da kommt eigentlich was ganz Einfaches zurück, nämlich eine Ressource, sowas wie eine Dateireferenz, mit der Sie auf diese Datenbank weiter Bezug nehmen können. An der Stelle müssen Sie natürlich erstens sagen, welcher Host ist das? In der Regel vielleicht bei den einfachen Beispielen der Lokale, aber es könnte auch ein anderer Host sein. Dann wird die Verbindung übers Netz aufgebaut. Sie müssen den Benutzernamen und das Passwort haben. Das haben wir ja vorher schon gerade gesehen, dass die Datenbank eben ihre eigene Benutzerverwaltung hat und dort muss ich eben den richtigen Benutzernamen, das richtige Passwort angeben. Was nicht ganz so schön jetzt wieder, weil wenn man das so macht, dann haben Sie im SQL, im PHP-Code, im Klartext das Passwort drinstehen. Ist nicht ganz so schlimm, weil das ja auf dem Server ausgeführt wird und nicht an Client übertragen. Aber auch da gibt es Verfahren, mit denen man das vermeiden kann, dass das Passwort wirklich explizit gegeben wird. Aber das führt jetzt zu weit. Also auf jeden Fall habe ich ein Beispiel dazu. Zunächst mal das MySQL Connect zu machen. Und dann bekomme ich diesen Link zurück, mit dem ich dann natürlich auch das Gegenstück machen kann. Wie immer kann ich sowas, was ich aufmachen, dazu machen mit MySQL Close. Wenn ich also jetzt diese Datenbank habe und wie gesagt, wenn Sie den Befehl das erste Mal ausführen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass Sie irgendwas übersehen haben und an der Stelle nichts Gutes passiert, sondern eine Fehlermeldung stattdessen kommt. Aber wenn es funktioniert hat, dann wählen Sie als nächstes die Datenbank aus. Das ist genau dieses Use, das wir auf SQL-Ebene gemacht haben. Das müssen Sie natürlich jetzt als PHP-Programm genauso machen und sagen, jetzt will ich wissen, ob ich zum Beispiel mit der Musikdatenbank oder mit der Test-2-Datenbank arbeite. Das heißt, ich muss den Datenbanknamen, also noch nicht den Tabellennamen, sondern den Datenbanknamen, innerhalb derer dann viele Tabellen sind, wissen. Und wenn es mehrere Datenbanken insbesondere sind, mit denen ich arbeite, mehrere Datenbankserver, dann muss ich auch den Link dazu sagen, damit klar ist, mit welchem ich da arbeite. Und das Ding heißt MySQL Select DB und kann natürlich auch schief gehen, klar, ich kann einen falschen Namen zum Beispiel angeben oder die Rechte nicht haben, damit zu arbeiten. Deswegen gibt es ein Resultat, ein Bullshit-Resultat, das mir sagt, ob ich erfolgreich war oder nicht. Und ich muss natürlich die Fehlermeldungen auch irgendwie bearbeiten. Das heißt, so ein Standardcode, den man da angeben würde, wäre in PHP ein MySQL Connect. Der Host ist der Localhost, ist der gleiche Rechner, auf dem wir das alles ablaufen haben, also wo der Server läuft, der gleiche Rechner wie der PHP Webserver, das muss ja nicht unbedingt der sein, auf dem der Client läuft, das ist ja gerade hier so. Dann Root ist in dem Fall die Kennung, die Datenbankkennung, wie ich sie vorher interaktiv benutzt habe. Wäre besser, eleganter dort nicht gerade Root zu benutzen, sondern einen spezifischen Benutzer dafür einzurichten, der die richtigen Rechte hat. Und dann eben, wie gesagt, ganz offen in dem Fall das Passwort. Jetzt ist das Ergebnis, wenn alles gut geht, ein Link, darum ist das hier gespeichert, eine Variable, $Link. Es kann aber auch schief gehen und das wird hier mit dieser Ausnahmebehandlung dahinter geschrieben, or die. Und dann wird dieser String rausgeschrieben mit MySQL Error, kann ich mir die Fehlermeldung von der MySQL-Einbindung liefern lassen. Das heißt, ich kriege dann tatsächlich eine relativ genaue Fehlermeldung, was da passiert ist, dass zum Beispiel auf den Socket nicht zugegriffen werden konnte oder was auch immer. Und ansonsten schreibe ich connected und die Sache ist in Ordnung. Und wie gesagt, nicht ganz zu vergessen, was wir schreiben. Wenn wir hier schreiben, ist ja Code, der dann letztlich im Browser angezeigt wird. Das heißt, wir schreiben eigentlich HTML. Das heißt, wenn ich hier eine neue Zeile schreiben will, dann schreibe ich natürlich ganz brav mein HTML-Linebreak da draus. Jetzt habe ich nur mit dem Datenbank-Server mich verbunden an der Stelle. Das heißt, ich muss jetzt noch ein bisschen mehr machen. Ich muss ja dieses Use quasi tun, also die Datenbank wählen. Die hat bei mir Music geheißen, nämlich eingerichtet. Also muss ich MySQL Select DB Music machen und in dem Fall ist die Fehlermeldung nicht so furchtbar kompliziert. Schreibe ich einfach bloß raus, dass es nicht funktioniert hat. Und ansonsten ist die Datenbank ausgewählt. So, ich führe es dann gleich auch nochmal vor, aber bevor man das überhaupt tun kann oder weiter was machen kann, will ich natürlich auch noch auf die Datenbank zugreifen, damit man dann was sieht, wenn also jetzt diese Verbindung mal hergestellt ist. Und was muss ich da tun? Ich muss natürlich meine Queries eben loswerden, also zum Beispiel bestimmte Felder aus den Tabellen auswählen. Und das bedeutet, dass ich letztlich ja, wie in SQL schreiben will, oder man geht noch weiter, dass man tatsächlich SQL schreibt. Das heißt, in praktisch allen Datenbankanbindungen an Programmiersprachen, die man so üblicherweise verwendet, ist es so, dass tatsächlich dieser SQL-Code geschrieben wird, dieser SQL-Code geschrieben wird, wirklich als String. Und das ist so die Grundidee. Das heißt, ich habe eine Bibliotheksfunktion, die ermöglicht mir, eine Query an die Datenbank zu schicken, wenn ich entsprechend vorher die Verbindung aufgemacht habe. Und ich baue einen String zusammen quasi, der dieser Abfrage entspricht in der Standardsprache SQL und kriege was zurück, was ungefähr dem entspricht, was ich an der Kommandozeile gesehen habe, nämlich diese Tabelle. Und in MySQL Extensions für PHP ganz konkret gibt es also die Funktion MySQL Query. Und die braucht einen String-Parameter und das ist tatsächlich ein SQL-Statement. Und ich kann als zweiten Parameter auch wieder, wenn ich mit mehreren Datenbankverbindungen gleichzeitig arbeite, einen Link zu dem Datenbankserver angeben. Query ist vielleicht so ein bisschen irreführender Begriff, weil man kann natürlich klassische Abfragen machen. Ich kann mir einfach zeigen lassen, was in der Datenbank drin ist, das auswählen. Aber auch solche Dinge wie Insert, Update, Delete oder sogar das Drop, also die ganze Datenbank aufzulösen, das gehört auch unter Query. Also das ist diese Structured Query Language. Und mit Query ist irgendwie jede Interaktion sozusagen, jede Veränderung auf der Datenbank gemeint. Das mache ich alles mit MySQL Query. Und das bedeutet natürlich, dass das guten Sinn macht, wenn man SQL gelernt hat, weil man jetzt eben mit zwei Sprachen arbeiten muss. Einerseits die Programmiersprache und andererseits muss ich eben diese SQL-Statements zusammenbauen. Und das, wie gesagt, ist jetzt nicht typisch für PHP, sondern ist generell typisch für Datenbankzugriffe aus Programmiersprachen raus. Ja, jetzt haben Sie ja gesehen, bei Select, das ist das Wichtigste vielleicht, was man am häufigsten benutzt, aber auch bei anderen, mit dem Describe, was wir vorher schon gesehen haben, da kommen ja diese Tabellen eigentlich zurück. Wenn Sie an die Kommandozeile nochmal denken, dort war das ja ganz offensichtlich, dass wir hier diese Struktur haben. Wir kriegen also, wie ich gesagt habe, eine Kollektion eigentlich von sowas wie Arrays zurück. Und das müssen wir natürlich jetzt in PHP verarbeiten können. Und wenn jetzt nun ein MySQL Query abgearbeitet ist, dann kann ich danach mit zwei wichtigen Funktionen weiterarbeiten. Das eine ist MySQL Number of Rows. Das sagt mir, wie viele Zeilen in diesem Ergebnis drin sind, das zuletzt geliefert wurde. Das haben wir ja gerade gesehen. Das können, je nachdem, wie die Anfrage ist, können das 0 sein, weil es das Ding nicht gibt. Oder es können auch ganz viele sein, weil die Anfrage eben auf viele Zeilen sozusagen in der Datenbanktabelle zugetroffen hat. Und wie gesagt, die Zeile muss ja auch nicht immer die komplette Zeile sozusagen mit allen Feldern sein, sondern ich kann ja auswählen, welche das sind. Also ich habe zuerst mal die Zahl von Zeilen und dann will ich natürlich auf die konkreten Daten zugreifen. Da mache ich MySQL Fetch Array. Das liest genau eine Zeile und macht daraus ein Array und sorgt dafür, dass wenn das nächste Mal MySQL Fetch Array aufgerufen ist, die nächste Zeile gelesen wird. Das heißt, es ist ein Mechanismus wie so ein Read aus einer Datei, bei dem ich eine Zeile lese sozusagen und den Lesezeiger quasi implizit um eins weiterstelle, dass ich, wenn ich den Befehl wiederhole, dann die nächste Zeile lese. Und das Ganze ist natürlich dafür gemacht, dass ich jetzt in der Schleife mit dem MySQL Fetch Array durch alle diese Zeilen durchgehen kann und ich weiß auch genau, wie oft ich die Schleife machen muss, nämlich MySQL Number of Rows oft. Und dann habe ich jedes Mal, wenn ich die Schleife abgearbeitet habe, ein Array zur Verfügung, in dem ich auf die einzelnen Felder zugreifen kann. Das mache ich jetzt ganz simpel, damit wir ein kleines Beispiel haben, an dem man wirklich nur den Datenbankzugriff sieht. Also ich verbinde natürlich mit der Datenbank und so weiter. Und dann mache ich eine Query, ganz einfach, Select Stern from Song, also einfach alles aus der Datenbank ausgeben lassen. Und mache jetzt wirklich den Aufruf, das heißt, das Result ist MySQL Query von dieser Abfrage, die wird also als String zuerst mal hier in der Variable gespeichert, dann ausgeführt. So, und jetzt haben wir das Ergebnis. Und jetzt habe ich diese Funktion MySQL Fetch Array, von der ich vorher gesagt habe, die nehme ich mir sozusagen die Funktion, ich muss das auf das Result dieser Abfrage beziehen, hier mit dem ersten Parameter, das zweite ist jetzt nicht so furchtbar wichtig, und kriegt dann eine Zeile, das ist diese Variable Row. Das ist aber, wie gesagt, eine Zeile, die immer noch, also ein Feld ist, also ein Array ist, in dem die verschiedenen Einträge drinstehen, also der Künstler und der Titel und die Laufzeit und so weiter. Das heißt, ich kann noch muss eine weitere Schleife machen, um auf jeden Elemente sozusagen zugreifen zu können. Das heißt, ich mache jetzt eine For-Each-Schleife, die durch das Array durchgeht und die einzelnen Elemente in dieser Variable Element speichert. Und die gebe ich dann auf der Ausgabe aus und schreibe ein Komma. Und am Schluss, wie gesagt, ich schreibe ja HTML, schreibe ich einen Zeilenvorschub. Das heißt, es müsste dann im Prinzip auf einer Zeile, müssten einfach mit Kommas getrennt die Einträge dieser einen Zeile auch in der Datenbanktabelle kommen. Auch um das ein bisschen noch mehr transparenter zu machen, das Verzeichnis auf dem Rechner, in dem die Webseiten liegen quasi, die dem Apache Webserver sozusagen klar sind. Und machen wir dich mal ein bisschen zu groß. So, was steht da drin? MySQL Connect, Localhost Root Demo Passwort, MySQL Select DB Music, dann Query Select from Song, dann heißt es hier MySQL Query von der Query, or Die Query Failed, hatte ich vorher auf den Folien nicht, und jetzt genau dieses Statement hier, oder diese Schleife, diese doppelte Schleife, einmal gehe ich durch die einzelnen Zeilen durch und dann nochmal durch die einzelnen Felder. Und am Schluss mache ich noch ein MySQL Free Result und MySQL Close, um diese Ressourcen wieder freizugeben, die ich dort belegt habe. Und das Ganze